Was ich hier vorstelle, ist unser Projekt Android oder Android oder wie auch immer man es aussprechen will. Wir haben es Real-Time for the Rest of Us genannt. Real-Time-Systeme sind typischerweise, sage ich jetzt mal, eher für eine Minderheit, sowohl an Entwicklern als auch an Bedienern optimal. Und wir haben uns gedacht, wir bringen die klassischen Linux-Realtime-Erweiterungen mal zusammen mit dem Android-Stack, sodass wir ein etwas zeitgemäßeres User-Interface haben können. So, ich sehe jetzt gerade, das ist noch die vorletzte Version der Folien. Da steht jetzt mein Name zweimal, dafür habe ich einen anderen Kollegen unterschlagen. Da müsste noch ein Jan Sawalisch stehen, genau. Also das ist eine Arbeit von drei Leuten bei der Siemens Corporate Technology. Wir sind eine zentrale Vorfeld-Forschungs-, wenn man so will, Abteilung bei der Siemens AG in München. Und wir schauen uns verschiedene Themen rund um Open Source an, unser Team jetzt speziell. Und diese Android-Realtime-Geschichte haben wir in Kooperation mit der Uni Paderborn uns angeguckt. Das war der Stefan Hönig und der Simon Obertür, zwei Studenten, die da auch mitwirken an dem Thema. Genau, so. Also der Vortrag ist gegliedert in vier Teile. Zum einen möchte ich ein bisschen was erzählen, warum wir das Ganze eigentlich machen. Was treibt Siemens mit Android? Dann zum anderen ein bisschen Technik oder zumindest ein bisschen Architektur, wie wir das Ganze gemacht haben. Und dann noch ein paar Bemerkungen, ja, was man so erwarten muss, wenn man etwas Ähnliches starten will, was so an Aufwänden entstanden sind und dann noch eine kleine Demo, die ein Kollege dankenswerterweise zusammengeschraubt hat, um ein bisschen zu zeigen, dass wir hier realtime-mäßig auch wirklich eine gewisse, ja, etwas, eine Lösung haben, die funktioniert. Also nicht nur Folien hier sehen. Genau. So, ja, man kann sich also fragen, was macht Siemens mit Android? Haben mich jetzt die letzten Tage auch schon verschiedene Leute gefragt. Weil wenn ich an Android denke, denke ich ja typischerweise an Handys, Tablets und Geräte in einer ähnlichen Größe. Wenn ich jetzt an Siemens denke, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber zumindest mir geht es so, dann denke ich eher an Dinge, die etwas größer sind, etwas teurer sind. Also irgendwer hat mal gesagt, Siemens hat nur Erfolg mit Produkten, die man nicht tragen kann. Das stellt sich auch immer wieder als wahr heraus. Also das klassische Feld von Siemens sind eher Industriesteuerungen, Kernspintomograph hier auf der rechten Seite. Wo soll jetzt hier Android ins Spiel kommen? Es ist tatsächlich so, dass wir sowohl in der im Industriesteuerungsbereich als auch in der Medizintechnik Embedded-Systeme im Einsatz haben. Das wird wahrscheinlich die wenigsten hier überraschen, dass heute fast überall irgendwelche kleinen ARM-Prozessoren, x86 CPUs, MIPS oder was auch immer drin ticken. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir Industrielösungen haben, die auf Linux basieren. Und es ist so, dass zum Beispiel auch hier die High-End-Baureihe von den Siemens Kernspintomographen intern einen Teil der oder eigentlich die komplette Bildverarbeitung auf Linux-Maschinen macht. Das allerdings im Serverraum hinten. Davon kriegt der Arzt normalerweise nichts mit. Aber aufgrund der hohen Durchsatzeigenschaften von Linux war das für uns die optimale Plattform. Ja, also wir haben schon mal Embedded-Geräte mit Linux auf jeden Fall im Einsatz an verschiedensten Ecken bei der Siemens AG. Und viele davon haben auch kleine User-Interfaces. Hier bei dem Kernspintomograph sieht man es so ein bisschen hier so angedeutet. Wobei diese teilweise, ja, wie ich gesagt habe, eher was für die Hardcore-Leute sind. Also die sind teilweise nicht so spaßig zu bedienen wie jetzt mein Smartphone. Und das ist genau der Punkt, wo wir gedacht haben, da sollten wir mal ansetzen und uns mal das Thema Android ein bisschen anschauen. Ja, Android an sich unter Linux, haben wir schon gehört hier, ist ja durchaus etwas, was man machen kann, macht an manchen Bereichen nicht so viel Spaß, weil es Google nicht so als Entwicklerplattform für andere Embedded-Entwicklungen haben will, aber durchaus machbar. Was wir uns jetzt hier eben noch angeschaut haben, ist die Vereinbarkeit von Realtime mit Android. Noch kurz zum Thema Realtime vielleicht. Ich weiß nicht, ob hier alle wissen, was ich darunter meine. Also unter Realtime wird auch oft missverstanden, ist zu verstehen Systeme, die in deterministischer Zeit enden. Also sprich, ich möchte garantieren können, dass ich auf einen Interrupt reagiere innerhalb von 50 Mikrosekunden, 100 Millisekunden, was auch immer. Also es geht nicht um Geschwindigkeit, nicht, dass so im Schnitt alles irgendwie schnell geht, sondern es geht darum, dass ich Garantien aussprechen kann, also Determinismus. Das ist der Punkt bei Realtime. Also ich möchte nicht, dass alles irgendwie schnell und chaotisch geht, so wie jetzt im rechten Bild, sondern es geht eben darum, es ist oftmals durchaus langsamer, aber deterministisch. Ich möchte genau vorausberechnen können, wann sind jetzt meine Fahrgäste alle eingestiegen, wie lange dauert es pro Fahrgast und so weiter. Dazu brauche ich im Betriebssystem Support für Realtime-Operationen. Das sind spezielle High-Resolution-Timer, das sind Änderungen am Scheduling und so weiter. Darauf möchte ich jetzt hier nicht im Detail eingehen. Es gibt da auch verschiedene Lösungen für Linux, also für das normale Linux, um das Realtime-fähig zu machen. Wir haben uns hier für den sogenannten Preempt-RT-Patch entschieden. Und es gibt aber eigentlich keinen entscheidenden Grund, warum man nicht auch irgendeine andere Realtime-Lösung einsetzen könnte hier. Preempt-RT hat den Vorteil, dass es teilweise schon in die Linux-Mainline eingeflossen ist und deswegen schien es uns also vom Aufwand her das zweckmäßigste für den Anfang zu sein. Ja, also so viel zum Thema Realtime, nur damit Sie wissen, worum geht's hier. Klassischer Anwendungsfall für Realtime, wenn ich an meine Industrieautomatisierung denke, ja, es bringt mir nichts, wenn die, ich sage jetzt mal, wenn hier meine Schachtel mit den Briefen durchgerollt ist und dann erst schalte ich den Motor um, sondern ich muss halt garantieren, dass der Motor genau zur richtigen Zeit umschaltet oder die Weichensteuerung oder dass genau zur richtigen Zeit der Patient irgendwie bestrahlt wird oder solche Themen. Also das sind klassische Realtime-Bereiche. Ja, so. Also wir haben uns gedacht, Realtime brauchen wir, Android wäre irgendwie schick, bringen wir das Ganze doch mal zusammen. Und als Projekttitel dafür haben wir uns Android irgendwie ausgedacht. Android mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass unser Hauptprojektleiter momentan in Franken lebt und arbeitet. Also das ist das fränkische HDD. Ich weiß es nicht. Nachdem uns dann irgendwie jeder gefragt hat, warum schreibt ihr das mit T und nicht mit D, habt ihr da nicht irgendwie in euch verschrieben, haben wir gesagt, nee, jetzt müssen wir uns noch irgendwas überlegen, dass klar wird, dass das Absicht ist. Und dann haben wir noch diesen Accent Grave da drauf gemacht. Man kann das jetzt auch als Kürzel für à bon droit, also in die richtige Richtung, the right choice, ansehen, sodass hoffentlich ein bisschen klarer wird, dass das kein Tippfehler ist hier mit dem T hinten. Gut, lassen wir so nebenbei. Worum es uns eigentlich geht, ist eben die klassische Echtzeitwelt, die momentan User-Interfaces hat, die ich jetzt hier eher so beispielhaft mal so dargestellt habe. Man muss immer noch relativ viel manuell machen. Es gibt zwar irgendwie Anzeigen und man kann irgendwelche Knöpfe drücken, aber es ist eben bei Weitem nicht so intuitiv, wie man das gerne haben möchte. Das hier hat jetzt unser Marketing mal so abgebildet, wie man ganz gern irgendwie intuitive Benutzeroberflächen heutzutage haben will. Man muss es auch irgendwie unter Wasser machen, heutzutage offensichtlich, keine Ahnung, was da. Dürfen Sie mich jetzt nicht fragen, warum das hier, auch warum die Hand abgeschnitten ist, verstehe ich nicht ganz, aber okay, vielleicht, weil das wireless sein soll. Egal. Also so sieht unser Marketing auf jeden Fall die Zukunft der mobilen Anwendungen. Vom Prinzip her stimmen wir auf jeden Fall überein, dass das also intuitiv und einfach zu benutzen sein sollte. Ja, ein wichtiger Punkt ist auch noch Meshing Consolidation. Man bekommt ja hier immer mehr Cores in den Embedded-Plattformen, egal ob man sie jetzt haben möchte oder nicht, sage ich jetzt schon fast, wodurch sich förmlich aufzwängt, dass man früher getrennte Bereiche für Visualisierung und Echtzeitsteuerung zusammenlegt. Das ist auch schon in verschiedenen Produktbereichen bei uns passiert. Und da könnte eben die Kombination aus Android und Realtime hier durchaus interessant sein. Multicore ist im Prinzip dasselbe Thema. Also ich habe heutzutage Dual, Quad, sonst was Cores, auch in Embedded-Systemen. Mein Tablet, das ich hier liegen habe, ist ein Dual-Core. Mittlerweile das Samsung Galaxy S3 ist ein Quad-Core, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also man hat mittlerweile auch in der Hosentasche schon 2 oder 4 Cores, die man mit sich rumträgt, wenn man ein aktuelles Handy hat. Irgendwas Sinnvolles muss man diesen Cores zu tun geben und da bietet es sich dann durchaus auch an, User-Interfaces mit auf die Echtzeitsteuerungen zu legen. Ja, warum Android? Ein zusätzlicher Punkt neben der Tatsache, dass ich eben irgendwie User Interfaces haben will, ist, dass wir der Meinung sind, dass Android irgendwie so das attraktivste System ist. Ich möchte fast sagen, allen anderen Linux User Interface Lösungen irgendwie um ein paar Jahre voraus von der Bedienbarkeit, von der Intuitivität her. Und hat nebenbei auch noch den Vorteil, dass es sehr viele Entwickler da draußen gibt. Man hat das vorher gesehen, wo der Kollege hier Android in 45 Minuten vorgestellt hat, waren hier irgendwie 200 Leute, die sich interessiert haben für die Entwicklung für Android-Anwendungen. Also, oder man guckt kurz in den App-Market, dann sieht man, wird man förmlich erschlagen von der Anzahl an Anwendungen. Und hinter diesen Anwendungen muss es definitiv auch Leute geben, die das offensichtlich gerne machen. Auch ein Punkt, warum Android für uns eine interessante Plattform war. Gut, dann gibt's noch ein paar technische Punkte. Vielleicht etwas möchte ich noch rausgreifen hier, das Thema App Model, das ist also durchaus für uns auch zunehmend interessant, dass ich sage, ich möchte jetzt hier nicht 27 verschiedene Hardware-Varianten dem Kunden verkaufen, sondern vielleicht gebe ich nur 2 oder 3 Hardware-Varianten ins Feld, den Rest steuere ich über die Software aus und wenn der Kunde dann irgendwie zusätzliche Features haben möchte, dann kauft er sich über ein App-Modell, sage ich jetzt mal plakativ, zusätzliche Features dazu, zusätzliche Anwendungen dazu. Und kann dann eben entsprechend das On-Demand dazu kaufen bei Bedarf, dann irgendwelche Features. Und da bietet eben Android auch schon die entsprechenden Lösungen dazu an oder die entsprechende Infrastruktur dazu an. Ja, also wir haben, also gesagt, Android und Realtime wäre doch irgendwie ganz praktisch für uns, vielleicht auch für andere. Ich weiß nicht, wer von euch war auf der Linux-Nacht? Nur 1, 2, 3, 4... Okay, da hatten wir einen schönen Auftritt von einer Band, die hießen Digi-Ensemble. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, die ja statt Instrumenten so Smartphones oder iPods, glaube ich, hergenommen haben. Und die haben ja insbesondere auch gesagt, sie würden ja ganz gern irgendwie auch Android als Linux-basiertes System hernehmen. Das geht aber für sie nicht, weil ihnen die Realtime-Fähigkeiten von Android fehlen. Und es hilft halt nichts, wenn irgendwie der Taktschlag irgendwie eine Zehntelsekunde zu spät kommt. Und vielleicht haben wir jetzt eine Lösung, also vielleicht können die da nächstes Jahr mit unserer Realtime-Lösung auftreten. Wir werden sehen. Genau. Also das ist so ein Beispiel, was ich jetzt hier gelernt habe, was man noch machen könnte mit unserem Projekt. Immer ganz interessant, wenn man Dinge löst, die man eigentlich gar nicht kannte vorher. Was uns so eingefallen ist, In-Car Entertainment, Home Control, das sind so Themen, die, sage ich mal, eher den Consumer-Markt betreffen. Für uns als Industrieunternehmen eher die Bereiche PLCs, also SPS, speicherprogrammierbare Steuerung und für die Industriesteuerung interessant, Heimautomatisierung oder Gebäudeautomatisierung, Transportation, Medizintechnik und so weiter. Also es gibt viele Bereiche, wo wir Embedded-Systeme einsetzen, die User-Interfaces haben sollen und die in vielen Fällen eben auch Realtime-Anforderungen haben. Okay, gut. Jetzt habe ich relativ lang mich darüber ausgelassen, warum wir das Ganze hier machen. Ich denke, ist aber vielleicht auch ganz interessant, weil es mich doch auch schon viele gefragt haben, was treibt gerade Siemens mit Android hier. Ja, okay, also wir waren bei dem Punkt, wir haben gesagt, Android und Realtime sollten wir zusammenbringen, brauchen wir. Schauen wir uns mal an, was man da so tun kann. Gut, wir haben uns die Architektur von Android angeguckt. Ist ja jetzt hier auch schon verschiedentlich vorgestellt worden mit der Java Virtual Machine, mit der Delvic, wo eben die Apps drauf aufsetzen. Mit dem relativ umfangreichen Framework an Core-Libraries, die Google so anbietet im Android-Framework und haben gesagt, okay, die einfachste und schnellste Möglichkeit wäre vielleicht, ich lege so eine fertige Realtime-Java-Virtual-Machine daneben, da gibt es also durchaus einige Lösungen, ist aber vielleicht jetzt nicht so der günstigste Fall, weil dann habe ich irgendwie 2 Java-Virtual-Machines auf demselben System laufen, die zweite, die Realtime-Java-Virtual-Maschine hat vielleicht nicht so, bringt vielleicht keinen so reichen Library-Schatz mit, wie jetzt eben die Android-virtuelle Maschine, da müssten wir über Sachen rüberportieren, also das haben wir relativ schnell verworfen. Den Ansatz, der zweite Ansatz, schaut im ersten Moment schon wesentlich attraktiver aus. Die Google Delvic Java-virtuelle Maschine mit Realtime-Erweiterungen zu versehen, das ist prinzipiell, sage ich mal, vom Forschungsstandpunkt her nicht besonders aufregend. Also man weiß heutzutage, was man mit einer Java Virtual Machine machen muss, um sie echtzeitfähig zu machen. Also ich muss irgendwie gucken, dass der Garbage Collector mir die Echtzeit nicht kaputt macht. Ich muss an einigen Stellen bezüglich Thread Scheduling was machen und so weiter. Also es gibt so ein paar Bereiche, aber das ist bekannt. Da gibt es Paper seit x Jahren, die sagen, was ich mit einer Java Virtual Machine machen muss, um die Realtime-fähig zu machen. Ist ein interessanter Ansatz, hat allerdings nichtsdestotrotz, auch wenn es forschungstechnisch nicht sehr aufregend ist, einen gewissen manuellen, sage ich jetzt mal, Aufwand, den es nach sich zieht. Und das war für uns jetzt momentan für ein erstes Evaluierungsprojekt schlicht und ergreifend nicht machbar. Weswegen wir uns dann für den Moment auf einen Hybridansatz, haben wir es jetzt mal getauft, eingeschlagen haben. Die Idee ist, ich habe hier unten meinen Realtime-Kernel, das gibt es, das ist nichts wesentlich Neues, Linux Realtime-Patches preempt.rt, kann ich runterladen, kann ich starten, läuft manchmal auch. Da setze ich meine aus der Java-Sicht her nativen Applikationen, also aus der Android-Sicht her nativen Applikationen drauf, also sprich C++-Applikationen, die den Echtzeitteil machen, und meine Steuerung setze ich dann in einer App um, so wie das gerade vorhin der Kollege hier gezeigt hat, dass das relativ schnell und einfach geht. Und nachdem wir uns das eine Weile überlegt haben, haben wir gesagt, so dumm ist der Ansatz eigentlich gar nicht, wenn man das in C++ macht, neben der App-Welt, weil unsere Erfahrung auch ein bisschen mit Realtime-Systemen ist, irgendwie, wenn der UI-Entwickler Realtime-Funktionen zur Verfügung hat, also wenn das irgendwie alles eine große API ist, dann tendiert man irgendwann ganz schnell dazu, dass man dann doch plötzlich im Echtzeitpfad irgendwie ein Fenster aufmacht oder irgendwie sowas oder auf die Platte zugreift. Und das ist etwas, was uns schon beliebig viel Schmerzen gekostet hat an der einen oder anderen Stelle, wenn die APIs, sage ich jetzt mal, zu nah und zu leichten Zugriff zu Technologien bieten, die ich eigentlich im Echtzeitteil gar nicht haben will. Deswegen haben wir gesagt, so dumm ist es eigentlich gar nicht, wenn wir unsere Echtzeitapplikationen hier getrennt haben von der bunten Java-Welt. Was wir jetzt noch lösen mussten, war die Frage, naja, wie sollen die miteinander reden? Es gibt eine relativ effiziente Möglichkeit, über Shared Memory das Ganze zu machen. Soweit relativ trivial, allerdings müsste sich dann das Shared Memory irgendwie schützen über Locking. Es hat dankenswerterweise, wer hat die Keynote vom Ulrich Trepper gehört? Ein Teil, okay. Also Ulrich Trepper hat sich relativ lang darüber ausgelassen, war ein sehr interessanter Talk, wie man Locking oder welche negativen Effekte Locking haben kann auf die Performance, auf die Korrektheit der Programme, dass es die Entwicklung deutlich schwieriger macht, und hat also für lockfreie Algorithmen plädiert. Genau dasselbe haben wir hier auch eingesetzt, unter anderem auch aus dem Grund, dass wir Acht geben müssen, dass uns hier unsere bunte Java-Welt in der Kommunikation nicht die Realtime-Welt kaputt macht. Es kann also nicht sein, dass meine Realtime-Applikation, wenn sie irgendwelche Daten aus der Java-Welt braucht, plötzlich feststellt, hoppla, da ist ein Mutex gesetzt, ein Lock gesetzt, ich muss jetzt erstmal 100 Millisekunden schlafen, bis Java irgendwie seinen Garbage Collector durchgenudelt hat. Das geht also nicht. Das heißt, wir haben uns überlegt, wie kann ich diese Kommunikation zwischen Realtime und Nicht-Realtime lockfrei gestalten, und zwar so, dass die Realtime-Applikation auch unter keinen Umständen auf die Java-Welt warten muss. Ein weiterer Punkt, der Kollege hat vorhin vorgetragen, hat uns ein bisschen erzählt, was wir hier so für fehlende Features haben in der Bionic-Welt, in der Java-Welt, in der Android-Welt, kann man vielleicht sagen. Ein Punkt, den er vorher nicht erwähnt hat, was aber die Bionic uns erstmal auch nicht anbietet, ist POSIX Shared Memory. So, jetzt standen wir also da und haben gesagt, Shared Memory kann der Kernel, kein Problem, aber wie kriegen wir das jetzt hier in meine User-Space-Welt? Und da mussten wir uns auch eine eigene Lösung überlegen, wie wir über das Java-Framework einen Shared Memory implementieren. Gut. So, jetzt vielleicht mal für die, die es interessiert. Kollege Trepper hat das gestern auch schon ein bisschen vorgestellt. Wie kann ich lockfreien Datenaustausch machen, ohne dass ich die Konsistenz riskiere? Hier jetzt für den Fall, der Realtime-Prozess möchte etwas ins Shared Memory reinschreiben und der Java-Prozess, also die Android-App, wenn man so will, möchte etwas rauslesen. Wie kann ich das Problem jetzt lösen, ohne irgendwelche Bereiche sperren zu müssen, ohne dass der Realtime-Prozess warten muss? Es gibt hier einen klassischen Mechanismus, Sequence Counter, wer den Linux-Kernel ein bisschen kennt, ist im Prinzip die Sequence-Locks, die der Linux-Kernel implementiert, funktionieren extrem ähnlich. Ich habe einen Counter, ich habe einen Datenbereich, der Schreiber, meine Realtime-Applikation, macht zuerst, inkrementiert den Pointer, dann schreibt er die Daten, inkrementiert den, nicht den Pointer, inkrementiert den Zähler, schreibt die Daten, inkrementiert den Zähler nochmal. Und der Leser, meine Nicht-Realzeit-Applikation, liest den Zähler einmal, liest die Daten, liest den Zähler nochmal und guckt sich an, waren beide Werte, die er bekommen hat, gleich und sind sie beide gerade? Und in dem Fall weiß er, er ist nicht unterbrochen worden und der Schreiber hat in der Zwischenzeit nichts geschrieben. Kann man sich mal in Ruhe überlegen. Wenn er gesehen hat, die Zählerwerte am Anfang und am Ende waren unterschiedlich, dann muss er das Lesen nochmal wiederholen. Aber wir sind jetzt hier auch in der Android-App, in der Nicht-Echtzeit-Welt, da macht das jetzt nichts, wenn ich das 2-3 Mal wiederholen muss. Man kann dann auch das formal berechnen, wenn man will, wenn man weiß, wie lange dauert das Schreiben bei dem Schreiber. Kann ich also auch garantieren, dass der Leser das nicht beliebig oft wiederholen muss. Also das kann man auch formal nachweisen, dass das den Leser maximal eine gewisse Zeit blockiert. Aber das nur so am Nebenbei. Also das ist der Weg von Realtime-Schreiber zu Nicht-Realtime-Leser über unser Shared Memory. Der andere Weg, andersrum, jetzt möchte ich hier meine Java-Applikation etwas in Shared Memory schreiben, das wird schon ein bisschen komplizierter, aber ich habe gesagt, der Realtime-Prozess, der Leser soll also unter keinen Umständen warten müssen. Das Ganze lese ich über so ein Kopier-Update-Mechanismus, funktioniert so ähnlich wie Read-Copy-Update im Linux-Kernel, auch eine bekannte Technik im Prinzip. Der Realtime, also sagen wir so, wir fangen so an, ich muss meinen Datenbereich duplizieren. Es gibt einen aktiven und einen inaktiven Datenbereich, also eine Kopie. Der Realtime-Prozess, der jetzt hier in dem Fall lesen will, kann immer auf den aktiven Bereich zugreifen, zu jeder Zeit. Die Nicht-Echtzeit-Applikation, wenn sie jetzt was ändern will, macht Folgendes. Sie liest die Daten, dazu muss sie wieder dieses alte Modell haben mit Counter lesen, und dann nochmal lesen und gucken, so wie es auf der vorherigen Folie beschrieben war. Wenn sie ein konsistentes Abbild hat von den Daten, kann sie das modifizieren, schreibt das in den anderen Datenbereich und wenn sie dann fertig ist, schaltet sie die aktiven Bereiche um. So, und damit ist garantiert, der Realtime-Prozess kann jetzt wieder lesen, ohne dass er zu irgendeinem Zeitpunkt inkonsistente Daten sieht. Also auch ein klassischer logfreier Algorithmus, jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. So, dann nochmal zur Technik, was haben wir gemacht, um das Shared Memory überhaupt für alle Beteiligten verfügbar zu machen. Wir haben hier einen kleinen Systemservice, unseren Shared Memory Server hier implementiert. Der holt sich dieses Shared Memory via MMAP vom Betriebssystem, also vom Linux-Kernel, soweit kein Problem, und registriert sich als Systemservice bei dem Android Binder. Wer Android nicht so gut kennt, Binder ist so die IPC-Zentrale unter Android, also ist ähnlich so ein bisschen wie Debus vielleicht unter einem Desktop Linux. Also das ist so die Instanz, wo sich alle Komponenten registrieren und über die man dann irgendwelche Remote Procedure Calls machen kann, eine Komponente in eine andere aufrufen kann. Also dieser Server registriert sich bei dem Android Binder als Service, als Shared Memory Service und die Clients, egal ob das jetzt unser C++-Client hier ist oder unser Java-Client, können sich dann über den Binder von diesem Shared Memory Server im C++-Fall einfach einen Pointer holen, mit dem sie arbeiten können. Und im Java-Fall wird dieser Shared Memory nochmal in einen Java-Byte-Buffer verpackt, sodass ich dann eben direkt darauf zugreifen kann. Genau, also das so grob zum Mechanismus für Shared Memory. So, also wir haben das jetzt Ganze jetzt im Prinzip zusammengeworfen. Den Android-Patch, den Realtime-Patch. Was wir da für Probleme hatten, dazu komme ich gleich nochmal, aber gehen wir mal in der Theorie, in der schönen PowerPoint-Welt davon aus, wir werfen das zusammen, alles ist gut. Und haben das mal gemessen, was dabei rausgekommen ist, und die Ergebnisse waren also durchaus erstaunlich gut. Wir haben das auf diesem Motorola Xoom-Tablett hier gemessen. Das ist ein Dual-Core-System, Nvidia Tegra-Plattform. Was wir hier rausbekommen haben in unseren Messungen, war, dass wir hier eine Latenz haben. Also das war jetzt hier in diesem Fall, ich registriere einen Timer beim Betriebssystem, lasse ihn ablaufen und gucke, um wie viel zu spät er kommt. Und die maximale Verspätung, die wir hier gesehen haben, waren also 100 Mikrosekunden. Das ist die obere rote Kurve. Der Realtime-Bereich, schalte ich den Preempt-RT-Patch aus, habe ich also den normalen Linux-Kernel am Laufen, sieht man also, dass hier die Latenz der Timer deutlich weiter streut. Bis 500 Mikrosekunden haben wir es jetzt hier aufgetragen, das geht aber bis in den zweistelligen Millisekunden-Bereich rein. Ja, die nächste Folie kann man sich dann mal in Ruhe anschauen, wen es interessiert, oder sich unser Paper angucken. Das ist nur ein bisschen aufgesplittet, wo die Latenzen so herkommen. Das mag ich jetzt so im Detail hier mal überspringen. So, jetzt von der Theorie in die Praxis. Also wir standen irgendwie da, hatten unseren Android-Patch, hatten unseren Preempt-RT-Patch, zwei riesengroße Patchsets, haben gedacht, um Gottes Willen, das wird uns eine Weile beschäftigen, die zusammenzuwerfen. Das war nicht der Fall. Also diese waren erstaunlich unabhängig voneinander, waren erstaunlich schnell integriert. Also ich habe selber nicht gemacht. Ein Kollege, der Wolfgang Maurer, unser Projektleiter, aber das waren vielleicht zwei Arbeitstage oder so etwas maximal, sage ich jetzt mal. Also das war relativ straightforward. Was uns deutlich mehr Mühe gekostet hat, was wir überhaupt nicht eingerechnet hatten am Anfang, wir haben gedacht, naja gut, diese ganzen Android-Devices, die man kaufen kann, ich kann zu jedem Android-Device einen Kernel runterladen. Also ich habe im Prinzip einen fertigen Kernel, da kann ich mir raussuchen, welche Treiber hat da jetzt irgendwie Samsung, Motorola, wer auch immer implementiert. Ja, Pustekuchen. Also ich hatte das mit diesem Samsung Galaxy Tablet mal probiert und auch irgendwann aufgegeben nach schlappen 3 Wochen. Also wir erinnern uns, das Integrieren von dem, was wir eigentlich tun wollten, waren 3 Tage. Dann wollten wir es aufs Device werfen. Was ich versucht habe, war eben bei diesem Galaxy Tab den Kernel Tree von SamsungMobile.com runterzuladen, mir die Patches zu extrahieren und die dann entsprechend mit den anderen Patches zusammenzubringen. Also allein dieses Extrahieren der Patches hat mich besagte 3 Wochen gekostet und dann war Kollege Projektleiter da und hat gesagt, so, dein Budget ist alle, Samsung Galaxy Tab ist gestorben. Damit hatte ich noch gar nicht mit dem Portieren angefangen oder wie auch immer. Anderer Versuch war dann das Motorola Xoom, das war nicht ganz so schmerzhaft, aber noch immer um Größenordnungen mehr, sage ich mal, wie das Zusammenwerfen der Android-Patches. Wir haben dann noch verschiedene andere Devices probiert, das da unten müsste ein Freescale-Evaluationstablet sein, wo man sehr schön die Patches sauber geliefert bekommt von Freescale, allerdings hat das Ding keine Batterie, ist ungefähr so dick und ist irgendwie nichts, was ich hier als Android-Showcase mit mir herumtragen will. Also was uns wirklich Mühe gekostet hat, man sieht es nachher auch nochmal in Zahlen, war das Thema, Devices ans Laufen zu kriegen. Ja, ich weiß nicht, inwieweit ich das, ja vielleicht ganz kurz nochmal hier zum Integrationsvorgehen. Ich denke, die meisten von euch hier wissen ganz grob, der Linux-Kernel wird halt irgendwo als Mainline entwickelt, dann gibt es verschiedene Patches, die kann ich dazu integrieren. Und was hier vielleicht noch ein bisschen als Schwierigkeit dazu kommt, der Preempt-RT-Patch, also die Realtime-Erweiterungen für Linux, stehen nur für gewisse Linux-Versionen zur Verfügung. Das habe ich hier mit diesen Kreisen hier versucht anzudeuten. Die Android-Patches stehen wiederum nur für gewisse Versionen zur Verfügung. Und von Samsung beispielsweise oder von Motorola bekomme ich eben auch nur irgendwie einen bestimmten Kernel, wo ich dann die entsprechenden Treiber extrahieren kann. So, und jetzt habe ich halt dummerweise das Problem, dass hier der Preempt-RT-Patch von der Version nicht zum Kernel passt vom Motorola Xoom. Also als Beispiel, Preempt-RT gab es für 2.6.33 und für 3.0, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und die Motorola-Geschichte war 2.6.35, genau. So dass wir dann also entschieden haben, wir müssen die Motorola-Patches vorwärts portieren auf 3.0, müssen die Preempt-RT-Geschichte für 3.0 nehmen. Von Android gibt es Gott sei Dank relativ viele Kernel-Versionen, also das war nicht so das Problem. Und diese ganzen Sachen dann zusammen integrieren. Ja, so. Und hier jetzt mal ein bisschen von der Anzahl der Patches aufgetragen, damit man ein bisschen sieht, wo steckt die eigentliche Arbeit. Also ich habe schon gesagt, der Android-Patch-Stack, also man muss sagen, das Ganze ist jetzt hier schon eine Weile her, also das war so, wie gesagt, Kernel-Version 2.6.35, so rundrum. Der Android-Patch-Stack hier, wir reden also hier über 250 Patches ungefähr, Preempt-RT seinerzeit knapp 300 Patches, aber die jetzt erstmal auf den Kernel zu werfen, ist vom Aufwand her jetzt nicht so groß, wenn sie denn passen zum Basiskernel. Was wir jetzt hier in den hellblauen Balken dargestellt haben, sind die Patches, die nicht gepasst haben, wo wir hinlangen mussten, wo wir was reparieren mussten. Ich nehme jetzt mal die zwei großen Balken mal raus, dann sieht man das besser. Genau. So, jetzt bleibt also hier noch, vielleicht nochmal zurück, damit's klar wird. Die Android-Patches ließen sich ohne Probleme anwenden, die Preempt-RT-Patches fast ohne Probleme, wir mussten die also reparieren. Und wir mussten den Android-Patch, das ist hier ganz links, reparieren und das haben wir jetzt hier eben aufgetragen. Beim Android-Patch mussten wir genau an einer Stelle hinlangen, um das Ding zum Reparieren. Genau dasselbe bei Preempt.at auch, damit die beiden sich zusammen integrieren ließen. Viel spannender war also hier unser Board-Support-Package, also sprich die ganzen Treiber für unser Xoom-Tablet. Da musste der Kollege also nahezu 50 Patches anfassen und modifizieren, damit sich diese Sachen zusammen integrieren lassen. Dann gab es noch so ein paar Optimierungen, so ein paar Latency-Fixes hier, auch ganz nett. Der Nvidia-Grafiktreiber hat uns, danke, dass du mich erinnert hast vorher dran, das hätte ich fast vergessen, der Nvidia-Grafiktreiber hat uns durchaus ein bisschen Spaß gekostet, weil er dazu tendiert, irgendwie den ganzen CPU-Cache zu flashen zu möglichen und unmöglichen Zeiten, was uns also Latenzen bis in den Millisekundenbereich her beschert hat. Das konnten wir, wir hatten dann sogar jemanden bei Nvidia gefunden, der sich so ein bisschen interessiert hat für das, was wir gemacht haben, und wir konnten dann mit dem aushandeln, wie wir das zumindest so angepasst kriegen, dass er die Cache-Lines nur eine Line nach der anderen flasht, und dazwischen drin konnte ich dann meine Realtime-Geschichten einweben, so dass wir dieses Problem auch relativ gut lösen konnten. Gut, so, also jetzt hier noch zu meiner kleinen Demo. Jetzt hoffe ich, dass alles funktioniert. Demos sind ja immer eine sehr riskante Geschichte. So, also was, es geht ja eigentlich hier, sage ich jetzt mal, um irgendwelche Echtzeitsteuerungen für Industrieanlagen oder wie auch immer. Da ich aber jetzt hier schlecht so ein Förderband aufbauen kann, haben wir uns überlegt, was kann man hier irgendwie transportabel zeigen. Hat der Kollege irgendwie seinen alten Metallbaukasten und seinen Lötkolben aus der Tasche gezerrt und hat sich ein bisschen was überlegt. Was wir hier haben, ist eine Scheibe rechts zu sehen. Diese Scheibe hat eine Reihe von Leuchtdioden. Ihr seht es dann auch gleich nochmal in echt. Einen kleinen Controller, der ist aber im Prinzip nur dazu da, dass wir dieser Scheibe per I²C, steht es irgendwo hier? Ja, genau hier. Per I²C ein Paket schicken können, das den Ein- und Ausschaltzustand aller LEDs darstellt. Und am Rand von dieser Scheibe sind so schwarze Balken und eine Lichtschranke, die, während sich das Ding dreht, uns eben Interrupts generiert. Diese Interrupts können wir dann hier in unser Xoom-Tablet reinfüttern. Immer wenn das Xoom-Tablet einen Interrupt sieht, schickt es eine I²C-Nachricht raus mit der nächsten Zeile, die darzustellen ist, und so können wir dann im Prinzip Bilder darstellen. Vielleicht zum Timing nochmal, nur ganz kurz. Also wir sehen hier so ein I²C-Telegramm, um die komplette Zeile darzustellen, dauert bei uns 600 Mikrosekunden, und die Zeit, die wir im Schnitt gemessen haben, von Interrupt wurde ausgelöst von der drehenden Scheibe, bis I²C-Telegramm hat angefangen, waren also 50 Mikrosekunden im Schnitt. Ich habe auch ein paar Ostsee-Bilder dabei, wenn es jemand sehen will. Und Maximum hatte ich vorher die Folie, das wir gemessen hatten, waren 100 Mikrosekunden. Also ich finde für so ein ARM-Tablet eigentlich schon ein durchaus akzeptabler Wert. Gut, dann probieren wir es mal. Schauen wir mal, ob das hier alles zerfällt. Ja, schaut schon mal nicht schlecht aus. So, könnte der Kollege das Licht? So, genau, man kann es erahnen. Ja, das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Genau. Genau, ja, perfekt. Genau, und also es ist tatsächlich so, wie ich es gerade erklärt habe, dass das hier tatsächlich diese Scheibe jetzt nur Interrupts auslöst und die Daten kommen von dem Tablet. Moment, das muss ich mal hier ganz kurz ein bisschen hier. Besser? Ja, besser. Okay. Genau. Okay. So. Also es ist tatsächlich so, man sieht es ein bisschen schlecht, man kann sich dann, wer Lust hat, kann sich dann auch hier vorne nochmal anschauen. Also es schaut in Realität besser aus wie jetzt hier über diese Kamera. Dieser drehende Effekt, der kommt jetzt nur, weil die Aufnahmefrequenz von der Kamera hier zu der Drehfrequenz von der Scheibe interferiert. Also das ist nicht wirklich da, dieser Effekt. Und geh her. Genau, und ich kann jetzt hier dann auf dem Tablet auch entsprechend, genau, kann dann auch hier einmalen, und das Tablet generiert dann eben rechnet das um in die entsprechenden Zeilenbilder. Ich kann das hier auch mal abziehen, dann sieht man eben auch, dass hier wirklich das Tablet die Steuerung von der Scheibe macht und nicht die Scheibe irgendwie selber irgendwas macht, irgendwelche Intelligenz drin sitzt. Na komm, dreh dich wieder zurück. Genau, also so viel dazu. Wer sich's dann anschauen will, ist gerne nachher eingeladen, hier vorzukommen und es auch nochmal ohne Kamera zu sehen. Das ist ein bisschen hübscher. So, dann sage ich erstmal Dankeschön. Das war's, was ich so erzählen wollte.
Ja. Vielleicht hat da irgendjemand noch Fragen?
Okay. Ja, bitte.
Also, erstmal habe ich den Vortrag ausgezeichnet gefunden, wollte nur sagen, als,
Dankeschön.
Rückkopplung, genau, das war richtig. Danke. Und auch die Methodik, wie ihr vorgegangen seid, spitze, also richtig super.
Danke.
Sieht man gern sowas.
Ja, okay.
Na, genau. Und das andere ist, wie kommt man jetzt? Also für mich ist Android für ganz viele Sachen überhaupt nicht in Frage gekommen. Ich kenne es bloß von meinem Sohn, von seinem Smartphone, was wunderbar funktioniert, geht auch alles, aber diese ganze, wie soll man sagen, Geschlossenheit, die schreckt mich dann doch ab. Also im Endeffekt, dass bestimmte Sachen geschlossen sind. Aber wenn man jetzt sagt, gerade in Richtung Echtzeit, das ist nämlich eine Sache, die für mich schon immer wieder mal eine Rolle spielt. Ist es natürlich ein hochinteressantes System. Wie komme ich jetzt zum Beispiel an euer System oder habt ihr da irgendwie so eine Projektseite? Oder,
genau. Im Prinzip ja. Ich bin nur leider bei einem Großkonzern, wo manche Dinge etwas träge gehen. Also unsere Anwälte brüten seit ungefähr Februar darüber, ob wir dieses furchtbar gefährliche und geheime Projekt veröffentlichen dürfen. Aber im Prinzip, sage ich mal, ist das die übliche Latenz, die wir so haben, wenn wir so ein Projekt erstmals veröffentlichen wollen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir spätestens in 1-2 Monaten da auf jeden Fall was online stellen können. Also es ist definitiv geplant und wir haben das auch beantragt, sage ich jetzt mal. Und also was es im Prinzip geben wird, ist eben auf GitHub gibt es schon so eine Siemens-Projektseite und da werden wir dann die entsprechenden Android-Sourcen einstellen mit diesem integrierten Preempt-RT-Kernel und unserer Datenkommunikationsimplementierung. Genau, also das wird es definitiv online geben, aber muss hier noch um etwas Geduld bitten, leider. Okay.
Was ist jetzt da die Quintessenz aus diesen Untersuchungen sozusagen? Wird man das weiterverfolgen oder sagt man, nee, wir gehen jetzt doch lieber wieder zu so einem klassischen Realtime zurück, das ist dann QNX oder was weiß ich, das ist dann doch besser geeignet oder verfolgt man das jetzt doch weiter?
Also ich habe das am Anfang vielleicht ein bisschen vergessen zu sagen. Ich sitze ja an der Zentralabteilung der Siemens AG. Wir machen Vorfeldevaluierungen, Vorfeldforschungen, wenn man so will. Im Moment ist das Ganze eine reine Evaluierung. Also wir haben uns angeguckt, ob das geht. Und die Antwort ist ganz klar, ja, es geht. Und die Frage war, ist das für Produkte tauglich? Und unsere Meinung ist, ja, es ist. Und wir werden das jetzt sicherlich noch eine Weile weiterverfolgen, gerade diesen Datenkommunikationsmechanismus noch ein bisschen abrunden, ob und wann und wie das jetzt eine Siemens-Produkteinheit aufgreift. Es gibt durchaus Interesse da und dort, auch in der Industrieabteilung, aber ich kann jetzt momentan noch nicht sagen, wann und ob es da ein Produkt geben wird. Aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, der, sage ich mal, eigentlich deutlich besser funktioniert, als wir gedacht haben, bis jetzt auf diese Spezialitäten hier mit irgendwelchen existierenden Devices, für die man schlechte Kernel kriegt, aber das ist jetzt eigentlich nur ein Evaluierungsproblem, kein Problem für die spätere Produktentwicklung. Ja.
Hat Siemens eigentlich permanente Kernelentwickler im Team für die Mainline-Kernel-Entwicklung, sind die da Leute immer beschäftigt, fulltime für abgestellt oder war das jetzt eine einmalige Aktion und ein völliges Neuland, das sich da so einzubringen?
Also es gibt eine relativ kontinuierliche Entwicklung bei uns zum Thema Virtualisierung und zum Thema Echtzeit, also das Xenomai-Projekt, da beschäftigen wir einen der Core-Entwickler, wenn Ihnen das was sagt. Ich sage jetzt mal, generische Kernel-Entwickler, die jetzt irgendwelche Themen dauerhaft treiben würden, weiß ich jetzt im Moment nicht. Wobei, es heißt immer so schön, wenn Siemens weiß, was Siemens wüsste. Ich weiß, dass es auch Entwicklungen in Richtung von einem kleinen eigenen Echtzeit-Kernel gibt. Ich hoffe, dass man das irgendwann mal in Richtung von irgendeinem Mainline-Projekt mal kanalisieren kann. Aber ich sage jetzt mal so, in dem Sinn, wie jetzt eine SUSE oder eine IBM oder wer auch immer ein Kernel-Team hat, das sage ich jetzt mal auch außerhalb der Produktentwicklung an Themen dranbleibt, da würden wir gerne hin. Aber es gibt durchaus auch Ansätze in die Richtung, aber wir sind noch nicht da, muss ich ganz offen sagen.
Ja, Sie hatten ja angesprochen, dass das Ziel dann die Industrieanwendungen sind. Wie schaut es denn aus mit Linux im Zusammenhang mit Closed Source? Weil wir evaluieren auch verschiedene Realtime-Systeme und Linux war für uns da so eher der Punkt, dass wir gesagt haben, da müssen wir zu viel veröffentlichen. Also können Sie jetzt aus dem Hut sagen, was muss man veröffentlichen und was braucht man oder was könnte man veröffentlichen, muss es aber nicht?
Also an sich ist das ein eigener Vortrag, aber in Kurzfassung, also eins der charmanten Punkte von Android ist auch, dass Google gesagt hat, gefällt mir jetzt mit meinem Open-Source-Entwicklungsherz nicht so gut, aber für Firmen ganz praktisch, im Prinzip alles, was überhalb vom Kernel ist, ist BSD-Lizenz, das heißt, ich muss das nicht veröffentlichen. Das hat man ja auch bei Android 3 gesehen, dass sie das im Prinzip nie veröffentlicht haben, die Quellen dazu, bei Android 4 jetzt schon wieder, aber sie haben im Prinzip jederzeit die Möglichkeit, das pro Release neu zu entscheiden und letztlich ist es bei allen User Space und App-Komponenten so, dass ich davon nichts Open Source stellen muss, wenn ich auf den Android-Stack sitze. Wenn ich auf der klassischen Kernel-Schiene unterwegs bin, also Treiber entwickle, da können Sie jetzt 5 Anwälte fragen und erhalten 10 Meinungen, aber im Prinzip, also Sie sollten Treiber veröffentlichen, Sie müssen aber nicht. Man sieht das ja auch an Nvidia und AMD und wie sie alle heißen. Ob das jetzt tatsächlich vor dem europäischen oder sonst was für Gerichtshof Bestand hätte, weiß keiner. Solche Closed-Source-Treiber, meines Erachtens gab es da auch noch kein Gerichtsverfahren in der Richtung, wo irgendwer versucht wurde zu zwingen, Treiber offen zu legen. Aber an sich Kernel-Treiber sollte man veröffentlichen, wobei meistens auch die Erfahrung ist, dass da, wenn da wesentliche Core-Kompetenz drin ist, hat man sowieso was verkehrt gemacht. Genau.
Steht das Android-User nicht unter der Apache-Lizenz?
Teils BSD, teils Apache. Okay. Wobei die Apache aber vom Vorgehen her, sage ich mal, relativ ähnlich ist. Da gibt es auch kein, ich muss irgendwelche Sourcen freigeben. Das heißt, ich modifiziere existierende Files, meine ich. Stimmt, ja. Ah, da erwischen Sie mich jetzt ein bisschen auf den falschen Fuß über das Patentthema bin ich jetzt nicht so firm drin.
Also bei Apache ist es so, dass man sicherstellen muss, dass man die Patente den
Stimmt. Stimmt, ja, genau, das war der Punkt. Ja. Andere Fragen noch? Ja, bitte.
Danke. Kann man also basierend auf Ihren Erfahrungen jetzt mit dem Testmuster schon eine Abschätzung machen, wie weit bis zu welchen Datenraten eine Echtzeitverarbeitung skalieren könnte? Also wo könnte man irgendwo eine Grenze ziehen? Jetzt geht es ja im Prinzip nur darum, ein paar Bytes über eine I²C-Schnittstelle zu schieben. Sag mal jetzt ein Datenlogging mit, gut, ich will jetzt nicht sagen Megahertz-Sample-Frequenz, aber ein paar hundert Kilohertz. Kann man da schon abschätzen, ab wann sich dann doch ein eigener Prozessor lohnen wird für die Echtzeitverarbeitung? Also wie viel kann man so einem aktuellen Device oder Prozessor auf dem Markt zumuten, ohne dass der Linux-Kernel da überfordert wird?
Der interessante Punkt wäre hier für mich, also meistens ist eigentlich meine Erfahrung, wenn ich über hohe Datenraten rede, ist die Frage, muss ich das wirklich unbedingt unter Realtime-Bedingungen übertragen? Also wenn ich jetzt über Videostreams denke, okay, da sollte ich eine gewisse Soft-Realtime einhalten oder wie auch immer, aber es stirbt jetzt niemand, wenn ein Frame mal nicht angezeigt wird. Und da ist auch wirklich die Frage, ob man solche Geschichten dann unbedingt im harten Echtzeitzweig laufen lassen will. Also jetzt eine direkte Frequenz kann ich Ihnen jetzt mal so nicht geben. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben also jetzt hier eben Latenzen von 50 Mikrosekunden rausgemessen, was jetzt die Kernel-Latenz hier betrifft für diese Geschichte. Hohe Datenraten so direkt haben wir jetzt noch nicht ausprobiert. Aber wie gesagt, da wäre auch die Empfehlung oder die Überlegung, ob das unbedingt im Echtzeitkontext passieren muss. Okay.
Dann würde ich mich im Namen der Zuhörer bei Gernot Hiller, Herrn Gernot Hiller von Siemens und im Namen des Linux-Tages mich herzlich bedanken für den Vortrag und bei den Zuhörern fürs Zuhören.
Ja, sehr gerne und danke für die Gelegenheit.